What's this?
Campus Radio.
Es ist wieder soweit. Fast forward. Philipp und Merle sitzen am zweiten Tag. Am zweiten Tag. Die Hälfte ist schon leider rum. Es ist kurz vor Mitternacht. Wir kommen aus Screambox. Philipp, magst du einmal sagen, von wem Screambox denn genau ist?
Genau, Screambox ist ein estländisches Stück von der Theatermacherin und Schauspielerin Lisa Saramel und Florian Wahl. Text und Regie sind von Lisa Saramel. Florian Wahl, wie er es im Stück meinte, ist tatsächlich Lehrer. Und wahrscheinlich wird diese Performance extra da mit eingespannt worden. Genau, und wir haben Screambox gesehen im Labortheater der HFBK. Möchtest du mal erzählen, worum es da geht?
Also es geht in der Anmoderation, wir haben eine kurze Einführung quasi bekommen, es geht viel um die Stimme, um den Schrei an sich, das verrät natürlich auch schon der Name. Aber ganz grob, es passiert viel, was man auch im ersten Moment gar nicht so einordnen kann. Es wird erstmal am Anfang viel über den Schrei an sich geredet, über den Geburtsschrei, man wird mit einem Schrei geboren, kleine Kinder schreien, wenn es ihnen gut geht, wenn sie was brauchen, aber das ist auch ein Zeichen für die, dass ihnen gut geht. Dann passieren unvorhergesehene Dinge, würde ich mal sagen. Das Publikum wird auf eine ganz spektakuläre Art und Weise eingebunden.
Ich glaube, das spoilern wir nicht, weil
ich möchte es nicht vorwegnehmen.
Das sollte jede Person dann doch selber erfahren.
Es gibt viel Gesang, Einsichten in den Körper, die man auch so noch nicht erlebt hat. Ich möchte da auch gar nicht noch zu viel.
Wirklich? Möchtest du nicht?
Na doch, vielleicht. Es ist schon ein essentieller Teil des Stückes, deswegen werden wir wahrscheinlich drüber reden. Werde ich es doch sagen. Es gibt eine ganz besondere Szene, da führt sich die Hauptdarstellerin eine kleine Sonde in die Nase und dann sieht man im Hintergrund auf einer großen Leinwand quasi ihre Nase von innen, die sich, und diese Sonde windet sich dann weiter durch die Nase bis hin in den Rachen runter, bis dort, wo die Stimmbänder sitzen. Genau. Und dann sieht man, genau, wie sich die Stimmbänder verhalten zu bestimmten Geräuschen und Lauten, die sie macht. Und ganz zum Schluss wird es auch nochmal sehr, sehr aufregend. Ich glaube, wir beide hatten ein bisschen Angst, weil dann eine Nagelpistole rausgeholt wurde.
Ja, ein Stück, was irgendwie ich noch ein bisschen verarbeiten muss. Also wir machen das, denke ich mal, so ein bisschen nachkritikmäßig hier. Es muss irgendwie noch arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich zu dem Stück positioniere. Ich fand es auf jeden Fall intensiv, auch irgendwie in der Dramaturgie ganz stimmig. Am Anfang, wie du schon meintest, die reden erstmal so in einem ganz freundschaftlichen Dialog, was geschuldet der Übertitel, man dann auch merkt, dass es natürlich in einer gewissen Art und Weise geskriptet ist. Aber es ist eher so ein Stream of Consciousness. Wir labern so ein bisschen rum und es ist erstmal so ein wildes Rumphilosophieren. Und genau, es kommen dann diese von dir auch benannten Songs, die Themen wie Kindheitstraumata, Ritalin oder was war noch da?
Ich habe es mir aufgeschrieben, genau. Es geht dann um darum, dass sie ein Kind haben möchte, aber nicht bereit ist. Es geht um Kindheitstrauma in einem anderen Song. Es geht darum, dass sie Ritalin nehmen möchte jetzt. Dann, dass die Messer versteckt werden müssen. Das ist auch wirklich was, das ich so nicht gesehen habe und auch so nicht verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Dann gibt es einen Song, in dem man einen Chatverlauf im Hintergrund sieht, wie sie die ganze Zeit ihre Therapiesitzung, glaube ich, verschiebt.
Genau,
und ganz zum Schluss, ich glaube, der letzte Song war, kann man übertiteln mit Niemand kann dir wehtun, wenn du krank bist.
Also genau, es ist irgendwie ein sehr, sehr abwechslungsreicher, also es wird auch mit ein performatives Konzert im Programmheft untertitelt und dieses meiner Meinung nach eine sehr fröhliche, irgendwie auch sehr lustige, witzige Stimmung kommt dann spätestens mit dieser Nasensonde, erfährt das so einen Bruch und speziell an dieser Stelle fand ich auch, dass die Darstellerin auch irgendwie nicht mehr geredet hat, in dem Sinne, dass sie irgendwie eine Stimme hatte. Also dieser Typ, dieser Florian Wahl, also er hat jetzt keine Charakternamen, hat ihr dann auch eine Traube in den Mund geschoben. Und ich hatte so ein bisschen unwohles Gefühl mit, okay, das ist gerade irgendwie so eine Objektifizierung. Irgendwie nur, es wird gerade wissenschaftlich irgendwie was dargestellt, aber die Frau an sich hat, oder die Darstellerin an sich hatte irgendwie gar keine Stimme im Sinne, dass sie was sagt oder sich eben inhaltlich ausdrücken kann. Und dann geht das über und das war wirklich so ein Höhepunkt und auch irgendwie so eine sehr krass intensive Szene, weil dann schreit sie. Und dann schreit sie aber ins Inbrunstig. Wir hatten uns auch gerade schon auf dem Heimweg unterhalten, dass irgendwie das war so eine krasse Emotionalität, die auch natürlich von irgendwo herkommt. Und das geht mir jetzt auch immer noch irgendwie krass ins Mark. Also das war wow, das war Trauer, das war Wut, das war alles kumulierte da irgendwie in diesem einen Schrei. Und dann ist quasi dieser Bruch erreicht, wo es keine Worte mehr gibt, sondern die Worte oder Kommunikation wird nun über Schreie oder es ist schon fast was Animalisches. Also die Konversation gleitet dann ab und man unterhält sich nicht mehr mit Worten, sondern eben mit der Stimme, mit dem Schrei. Geht es dann so weit, und das sieht man auch auf den Ankündigungsbildern, auf die Szene habe ich auch die ganze Zeit gewartet, bis sie sich diese Schaumstoffboxen auf den Kopf setzen und immer noch so animalisch schreien. Und dann kommt die, wie gesagt, von dir besagte Pistole, diese...
Nagelpistole.
Genau, diese Nagelpistole. Und dann klickert sie da die ganze Zeit was auf dieses Brett, und am Ende steht dann ein Wort drauf, Exit heißt es, und... Ja, also ich weiß jetzt nicht ganz, ich finde, das hatte was, genau, es ist ja ein performatives Konzert, aber das hatte irgendwas schon was, so eine richtige Körpererfahrung, ne, mit der Sonde in den Hals und genau durch die Nase in den Hals und auch dieses Blinde mit einer Nagelpistole, also das ist wirklich ein riesiges Teil. Ich habe vorher, glaube ich, noch nie eine Nagelpistole gesehen, ich war echt geschockt, es ist wirklich ein ultra großes Ding.
Absolut, sehr laut. Ich saß da auch mit offenem Mund. Man muss dazu auch sagen, sie hatte wegen dieser ganzen Nagelpistolen-Szene-Performance die Schaumstoffbox auch noch auf. Also sie hat nicht gesehen, wie sie die benutzt und wo sie genau hingeschossen. Man muss ja sagen, geschossen hat. Da sind Holzsplitter durch die Luft geflogen. Sie hat das alles nur erfühlt. Und ich glaube, bei jedem Schuss hatten wir Angst, dass das nächste in den Finger geht.
Ja, klar, es ist, glaube ich, so eine Zuschauendenperspektive oder so eine Angst, die man dann hat. Und ich finde, das Stück ist auf jeden Fall, und das meinte Charlotte Orti auch, die hat auch eine kleine Ansprache kurz gehalten und kurz in das Stück eingeführt, dass es ein sehr assoziatives Stück ist. Und ich finde, das trifft voll und ganz zu, weil es hat irgendwie eine Vielschichtigkeit, wo ich mir im ersten Moment auch gar keine Wertung habe, wie ich jetzt finde, ob mir das humoristisch gefällt. Gut, das ist jedem für sich überlassen. Ich fand es manchmal so ein bisschen klamaukig, aber es trägt natürlich auch irgendwie zu dieser Dramaturgie bei, dass einem irgendwann spätestens bei dem Schrei von ihr irgendwie auch der Atem im Hals stecken bleibt und man selber irgendwie das... Ich hatte zumindest das Bedürfnis, sich irgendwie zu umarmen und sagen, hey, ist alles gut so, oder weißt du, also so ein Schrei hat ja was Befreiendes und es ist irgendwie ganz interessant, sich mal so einer Thematik irgendwie zu widmen auf so einer performativen, theatralen Ebene. Welche Gefühle hast du noch zu dem Stück?
Ich würde mal gerne auf diesen Schrei zurückkommen. Es war nicht nur ein einzelner Schrei, muss man dazu sagen. Es waren viele aneinandergereihte Schreie.
Stimmt.
Ja. Also was ich dann auch sehr beeindruckend fand, also ich glaube, wir hatten beide ein ähnliches Gefühl, dass uns so, es hat sich so angefühlt, als würde sich was innerlich zusammenziehen. Man war ganz gefesselt davon. Es war irgendwie auf eine Art unangenehm, wenn man so, man wurde super emotional mitgenommen von diesen Schreien. Und zwischendurch hat man sie auch schreien gesehen, aber man hat nichts gehört. Also so ein stummer Schrei, der auch super intensiv war, fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Und man hat es auch in ihrer ganzen Körperspannung gesehen. Absolut. Es hat gezittert, sie hat dann auch gesabbert, so, weil sie den Mund so krass offen hatte.
Einen hochroten Kopf, die Adern am Hals sind so hervorgetreten, also wirklich sehr intensiv. Ganz anders zu den Schreien, die wir vorher gesehen haben, die auf Video gezeigt wurden.
Genau.
Die waren eher kontrollierter.
Genau, sie steht dann irgendwie in der Öffentlichkeit und schreit einfach in einer Bahn, auf einem Marktplatz, in einer Einkaufshalle und schreit dann einfach rum. Aber es
am
eher
Neustädter
so ein,
Bahnhof.
Genau, am Neustädter Bahnhof. Und es ist aber eher so ein tiefer Schrei und irgendwie so ein fast was Lustiges. Das ist, in dieser einen Neustädter Bahnhof-Szene kommt dann auch eine Person und fragt, ist das eine Kunstinstallation? Da haben alle natürlich irgendwie gelacht. Also man merkt auch irgendwie den Perspektivwechsel und irgendwie die so eine Vielschichtigkeit von einem Schrei. Wobei ich sagen muss, irgendwie war mir dann am Anfang dieser Smalltalk über Schrei, und da wurden mir schon irgendwie wieder zu viele Deutungsebenen so, die ich eigentlich schon durch den Klappentext ja irgendwie erahnt habe, wurden dann irgendwie nochmal, also ist jetzt vielleicht ein persönlicher Geschmack, aber das fand ich irgendwie, das hätte ich doch mehr in einer Aktion gesehen und weniger in so einem, wir labern so ein bisschen darüber und dann kommen wir erst irgendwie zu so einem Spiel. Es gehört natürlich zum Konzept, aber ich bin persönlich nicht so ein großer Fan davon, Sachen so zu erklären und so Deutungsebenen vorzugeben. Aber an sich ist es auf jeden Fall ein, ja, zum 3000 Mal gesagt, ein intensives Stück. Und ja, es muss, glaube ich, noch arbeiten irgendwie. Also ich habe da wahrscheinlich auch noch nicht fertig drüber nachgedacht. Ich werde es bestimmt auf dem Heimweg jetzt nochmal irgendwie durchdenken.
Ich fand auch jetzt die halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die wir gerade vom Labortheater zurück in die Neustadt zu Fuß gegangen sind tatsächlich, hat es bei mir auch schon gearbeitet. Ich glaube, mitten im Stück dachte ich mir, oh Gott, was ist das hier gerade für eine Psychose? Ja. Das beschreibt es nämlich auch. Aber je länger ich jetzt drüber nachdenke, denke ich mir, okay, vielleicht ist es auch, weil die Emotionen jetzt ein bisschen abgeschwacht sind. Hat es in mir schon gearbeitet und ich habe drüber nachgedacht und sehe auch viel mehr die Vielschichtigkeit und die anderen Perspektiven, vor allem durch diese Kommunikation von Schreier. Und mir ist auch bis gerade eben gar nicht aufgefallen, dass sie ab der Nasenszene fast wirklich gar nicht mehr geredet hat.
Ja, dann, ich würde sagen, das ist erstmal so unsere erste Impression. Ich habe auch heute auch noch ein Stück gesehen, aber das werdet ihr morgen besprechen.
Genau. Anni und ich gucken uns morgen in der Robotron-Kantine.
Ein Stück an, dessen Titel ich noch nicht aussprechen kann, aber ich bin sehr gespannt auf eure Impression. Und dann sehen wir uns morgen.
Zum vorletzten Tag Fast Forward. Es geht jetzt schon ganz schön auf die Zielgerade zu. Schlag auf Schlag.
Yes, yes. Vielen Dank fürs Zuhören, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Vous pouvez me redire le nom du bourg, enfin du patelin un peu central, jusque je vois.
De Cazeville.
C'est. Vous pouvez m'appeler.
D-E-C-A-Z-E-V-I-L-L-E.
Hier sind Merle und Annie.
Hallo.
Ja, wir kommen gerade von De Cazeville, der Berg, der brennt.
Ich glaube, im Original heißt es De Cazeville, le Montagne qui brûle.
Brûle, ja.
Gott, unser Schulfranzösisch, haben wir gerade schon festgestellt, ist ein bisschen eingerostet.
Generell viel Französisch dieses Jahr beim Fast Forward. Es kommt ja noch une tentative presque comme une autre und so, okay. Egal. Sinnlose Information am Rand. Wir waren bei De Cazeville in der Robotron-Kantine.
Wir sind gerade auf dem Weg. Anni ist schon quasi eingeplant, direkt zum nächsten Stück zu gehen. Aber wir wollten natürlich erstmal unsere Impressionen, unsere Eindrücke von dem gerade Gesehenen direkt aufnehmen, damit das nicht verschwindet. Und dann auch gerne euch mit euch teilen später. Anni, wie fandest du es denn? Oder magst du vielleicht erstmal kurz erzählen, was wir gerade gesehen haben, damit wir hier alle erstmal abholen können?
Okay, also ich habe mich ja wie immer überraschen lassen, vorher nichts gelesen, nichts gewusst.
Ich tatsächlich auch nicht.
Ah, stark.
Ich diesmal auch nicht, ja.
Und wer den Veranstaltungsort Robotron-Kantine nicht kennt, das ist eine unter Denkmalschutz gestellte alte Kantine und Robotron war ein großes Elektronikwerk in der DDR. Das heißt, es ist wirklich so ein nicht renoviertes, altes Gebäude. Und darin waren mehrere Leinwände aufgebaut, die mit Beamern bespielt wurden. Wir wurden vorab abgeholt. Es war einfach eine Gruppe mit vielleicht 20, 25, 30 Personen. Sind dann reingekommen und konnten uns dort mehr oder weniger frei bewegen. Aber die Leinwände wurden nacheinander bespielt, sodass man sich den Film, den wir gesehen haben, so peu à peu angeguckt hat. Es gab tatsächlich keine SchauspielerInnen, sondern es war vor allem eine Inszenierung dieser Filmsequenzen, würde ich sagen. Und gleichzeitig war das Ganze noch mit ein paar einzelnen Ausstellungsstücken untermauert, die einen noch mehr reingeholt haben in dieses Gefühl.
Genau, es war so ein, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Theatermoment, was vielleicht entstanden ist, ist dadurch passiert, dass halt die einzelnen Filmsequenzen auf den Leinwänden, die durchaus nicht aus jedem Winkel des Raumes erkennbar waren. Also man musste sich von Leinwand zu Leinwand fortbewegen. Man musste auch durch den Raum gehen, um alles zu beachten. Und dadurch ist für mich dieses Theatermoment entstanden. Aber du hast recht, es gab auf jeden Fall keine SchauspielerInnen.
Kulisse, auch
Kulisse
so ein bisschen
gesehen hat, die waren oft in dem Film zu sehen, also die waren Gegenstände dieser ganzen Inszenierung. Inhaltlich ging es um die Stadt. Ich glaube, es ist eher eine Kleinstadt als eine richtige Stadt. Decazeville.
Decazeville ist wohl eine Stadt, die vor allem auch durch ihr Kohlekraftwerk bekannt ist. Daher wahrscheinlich auch der Titel Der Berg, der brennt. Und dass die Leute eben auch viel mit der Kohle assoziiert sind und dieser Ort wahrscheinlich auch durch den Rückgang vom Kohleabbau generell vielleicht gerade sich so ein bisschen im Abbau befindet.
Genau, es ist so ein bisschen so ein typisches, klassisches, das strukturschwaches Gebiet jetzt durch den Rückgang der Kohle. Sie haben auch erzählt, dass der Berg ganz oft von innen manchmal brennt aufgrund der Kohleminen und gezeigt wurden oder erzählt wurden einzelne Geschichten von Menschen, die dort leben. Ganz eindrücklich fand ich auf jeden Fall die Eishockeyspieler, die nicht auf Eis gespielt haben, sondern auf Inlinern. Und dann quasi so Hallenhockey hieß das, glaube ich, oder?
Ja, genau, das hieß auch wirklich einfach Inlineskate-Hockey.
Genau.
Etwas langer Name. Und ja, es ist auch typisch, es wurde auch dieses typische Landleben eben auch dargestellt. Dieses, du brauchst ein Auto, um dich vorzubewegen. Viele Sequenzen waren im Auto. Mhm. Zwei junge Mädchen, die mit dem Auto zu McDonald's fahren und so. Es waren sehr alltägliche Szenen. Und was es so eindrücklich gemacht hat, war auch, dass die Szenen parallel liefen.
Ja.
Also lief eigentlich mindestens zwei Bildschirme liefen gleichzeitig. Beziehungsweise hat es mit einem angefangen. Dann kam ein zweiter hinzu. Und wir hatten die Gelegenheit, mit der Regisseurin Nina Gassignol-Verrieté zu sprechen. Also hier ein paar Eindrücke auch von ihr, von Decazeville, wie es dazu kam und auch von den Menschen, mit denen sie gesprochen hat.
We have this moment with you. It's amazing.
Yes.
Our first question actually would be how we pronounce the city. It's Decazeville?
Decazeville.
Okay.
Yeah. Decazeville.
Okay. Our French is long time ago.
Yes. My English too.
Okay.
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 Yes. Are you from Decazeville?
No.
How was this idea born to go to Decazeville?
Actually, I'm from Aveyron, which is like the area. We say region?
Yeah,
it's a region, and I'm from this region. So, Decazeville was like the shitty, with how do you say that? Coma? No.
The worst.
No. Va-t'en.
In Anführungszeichen, meinte sie.
Yeah. It was a really shitty place close to my place. It's my shitty place. I mean shitty, it's not the proper word, but I mean the ruined place, the place where no one wants to go, the dark place, the grey place. And actually, I have made a project on the black color and also another project on the ruined architecture. And I was just finishing an art school where we especially studied the art in public space and with the landscape, with the space, with territories, blah, blah, blah. And so all these different conditions make me think that I would like to work on a city and on a ruined city mm-hmm. or... Yeah, a city who have been suffering.
Yeah, where there are some preconceptions about this place,
yes.
And where you have a proper picture, this is how this place looks and this is what the people there are like. I think it's very interesting. I really enjoyed the time here. You filmed in 2022, so there was some...
Before.
You filmed before. When did you film?
Between 2018 and 2021.
Oh, so right in the middle of the pandemic.
Yeah, in the deep middle. So now it is quite funny because, yes, for me, I always seen this piece with everybody with a mask. And so it's quite normal, but now it's quite strange to see all these people with the mask and all the rule we have during the pandemic. And what I would like to say, yeah, so now the piece is also a record of this moment,
yes,
which was not the initial purpose.
Okay, and you put it up every time you change the place and you take your videos and then you make in a new place, it's a completely different piece, I suspect.
Yes.
Where have you shown it before and how's the reaction?
We showed it 3 times in Marseille because we come from Marseille, so we show it a lot of time in our city. And also in a small village in southwest of France and a city in northeast. And yes, all the venue where we show it are always changing, so we have to find another story for the space. But this one is a really good one because it's huge and the sound is cool and it's also really fitting with the story of this building. So we were very, very happy to show it here.
That's great. I really like the place too. I mean, it has so much history and I really felt that your story, which was sometimes also a bit gray or a bit old, really fitted here. I can say I felt the same.
I also thought it fitted into like the region we are here. So in East Germany, maybe there are also some cities like maybe Chemnitz,
yeah,
which have maybe the same thinking about the city.
I feel my purpose was to speak to my own gray city, but I feel there is a lot of gray city in the world, and it could also match with, I mean, sometimes you also have some gray parts on yourself. So for me, it's speaking of all these gray parts of cities, of buildings, of life, and I like to say in a way that behind the gray, there is a lot of other stuff.
Okay, it was also funny. I mean, the guys with the rollerblades and the stairs, it was so funny. People laughed and also the people you spoke with seemed very, very lovely.
I love them. With some of them, it was a huge encounter. With others, it was just moment we share. But I think my thing is to encounter people and to make them share a little piece of their lives. And it's really what I like to do, encounter part of people and lives. And so, yeah, I love people. And they give me back a little bit.
We can stop soon. Do you have any further idea? I just wanted to say how cool it was that the films were playing simultaneously and then you showed more and more in one moment.
It's kind of you in the movie because it's all around you.
Yeah, I was in the Castelville for an hour.
Yeah,
great. Yeah, for sure. It was the aim.
Yes.
Okay, then thank you for your time.
Thank you so much.
You're welcome. We will
clap.
Clap.
Ich finde das Clip ganz toll.
Ja, sie hat nämlich auch Claps gezeigt.
Ja, genau, deswegen.
Tatsächlich hat sie, es endete dann auch damit, dass sie eigentlich so ein bisschen aufgelöst hat, diese Doku-Situation, in der man sich ja befunden hat.
Genau.
In der man immer so das Gefühl hatte, es ist gar keine Kamera dabei, also das ist schon irgendwie super gut gelungen. Hat sie am Ende mit den Endsequenzen aufgelöst, dass sie beim Clappen dabei war.
Genau. Ich glaube, die größte Frage, die sich stellt, nachdem man das gerade gesehen hat,
ist, ob das noch Theater ist.
Ja.
Findest du?
Ich finde, das ist die größte Frage.
Ach so, okay. Okay. Ja.
Aber,
Weil ich habe, um kurz vielleicht meine Gedanken abzugeben, ich habe gedacht, es könnte so auf einem Filmfest genauso laufen.
Auf jeden Fall. Beziehungsweise könnte es auch einfach eine Robotron-Ausstellung sein.
Genau.
In die man jede Stunde die Leute reinlässt und es würde halt auch als Kunstinstallation funktionieren.
Absolut.
Ja. Vielleicht zu den Gegenständen, die aufgebaut wurden. Es waren unter anderem eben Kohle, die da lag. Es waren die für die Region scheinbar typischen Austern, die auch im Film eine Rolle gespielt haben. Und auch noch so ein Tisch, der so gedeckt war wie so mit so Großelternporzellan, mit Pferdefiguren, Tellern, Tassen, großen Schüsseln.
Man hat ganz viele McDonald's-Tüten in einer Reihe so sortiert gesehen. Das war auch noch eine Installation.
Ich glaube, ja, diese McDonald's-Sachen. Ich musste auch ganz schön doll an meinen Frankreich-Austausch nach Brest, was ja auch so eine strukturschwache Gegend ist, denken. Mhm. Wo wir auch definitiv mit meiner Austauschfamilie mehrfach bei McDonald's waren. It's a thing.
Ich musste auch an meine Jugend tatsächlich denken. Gut, meine Jugend, ich bin 23. Aber bei mir zu Hause war das auch ein Ding. Also ich komme aus einer ländlichen Region. Da ist man auch sehr oft einfach mit dem Auto oder wenn man konnte mit dem Fahrrad oder weiß ich nicht was, einfach zu McDonald's gefahren. Das ist einfach so ein Ding, so ein Socializing-Ding, weil es wahrscheinlich wie in De Casseville nicht so viel anderes gab.
Ja, und die Vereinsarbeit hat auch eine Rolle gespielt. Zwischendrin war auch, also wie gesagt, die Eishockeyspieler, die auch sich gegenseitig besucht haben, abgeholt haben, dann mit ihren Inlineskatern schon die Treppen hoch und runter gelaufen sind. Mhm. Und halt auch, dann war doch auch die Kohle nochmal Thema, weil es eine Gewerkschaftsdemonstration gab. Also ja, es waren viele Eindrücke und ich glaube, es hat uns insgesamt einfach Spaß gemacht, oder Merle?
Auf jeden Fall. Ich fand... Es war, ich glaube, das, was sie damit ausdrücken wollte, dass man vorurteilsbehaftet gegen manche Regionen ist und diese Vorurteile aufzubrechen durch das Zeigen, wie herzlich die Menschen sind, wie sie sich organisieren, wie sie aus ihrer Situation, die vielleicht nicht unbedingt die beste ist, zumal der Film auch teilweise in Corona gedreht wurde, was ja für viele Menschen nochmal zusätzlich die Situation erschwert hat, diese Vorteile quasi aufzubrechen, das hat sie auf jeden Fall geschafft. Ob das jetzt in ein Theaterfestival gehört, soll vielleicht jeder für sich selbst entscheiden, ob das Theatermoment ja, richtig aufgekommen ist oder nicht.
Fehlen vielleicht so klassische Attribute des Theaters, was man ja eigentlich erwartet. Ich setze mich hin, jemand spielt mir was vor, weil... Die Personen, die ja zu sehen waren...
Wobei, da fällt mir gerade ein, ich setze mich hin, jemand spielt mir was vor. Das ist ja eigentlich das passiert.
Das schon. Ja, war nur nicht live.
Es war nicht
aber
live.
Es war in einer gewissen Form trotzdem live.
Wenn man sich alles unterschiedlich angucken konnte. Also man musste sich schon bewegen und man musste auch... Also man hat auf unterschiedlichen Bildschirmen unterschiedliche Sachen gesehen. Ja, also auf jeden Fall eindrücklich, interessant, auch irgendwie emotional sehr. Also es war irgendwie schön. Es war einfach schön auch.
Ja, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt so in der Situation.
Mhm. Ist auch ganz nett gemacht, man kann sich Tee holen und decken, weil die Robotron-Kantine ist schon sehr kalt, ist nicht beheizt.
Ja.
Nett gemacht.
Uns hat's gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, es auch nochmal zu sehen oder ihr habt es gesehen.
Und sonst verfolgen wir einfach, was die gute Regisseurin macht.
Das war's von uns. Wir gehen weiter. Du gehst weiter zur Screambox.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt schon sehr Verwirrendes gehört.
Es ist eindrücklich. Wir hören uns auf jeden Fall auch wieder. Mindestens bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin geht weiter fleißig ins Theater. Und auf Wiederhören.
Ciao.
Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de. Oh.